Wir haben es in der Lesung gehört. Die religiöse Oberschicht in Israel, sie belauerten Jesus. Sie beobachten ihn. Was wird er tun? Wird er sich an die Vorschriften halten, die wir uns gegeben haben? Wird er uns beachten? Wird er uns die Ehre erweisen? Oder kümmert er sich da um den Kranken? Kranke Menschen waren in Israel so angesehen, als wären sie selber schuld an ihrer Krankheit. Krankheit ist Sünde oder Krankheit kommt durch Sünde. Und wer Sünder ist, der ist erstmal mindestens eine, wenn nicht gar zwei, drei Stufen tiefer, als wir es sind. Wir sind ja die. Ich denke mal auch so an das Gebet des Pharisäers im Tempel. Herr, ich danke dir, dass ich das alles tue und dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner dort. Ja, das ganze Kapitel 14 im Lukas-Evangelium befasst sich mit der Einstellung der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und darum beginnt das 15. Kapitel. Ich lese erst einmal die ersten zwei Verse. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst mit ihnen, hat mit ihnen Tischgemeinschaft. Na sowas, wie kann so etwas sein? Zöllner, Sünder, die Jesus erlebt haben, wie er sich um Menschen kümmert, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Wir denken an Zachäus, den Jesus vom Baum holt. Wir denken an Matthäus, den Jesus von der Zollbude wegholt. Und als Matthäus ein Fest gibt, weil er froh ist, dass Jesus ihn beruft, da sind es wieder die Pharisäer und Schriftgelehrten. So einer, wie kann der sich anmaßen, sich Meister zu nennen und hat mit diesen Leuten Gemeinschaft? Aber genau das ist bei den Leuten angekommen. Die Zöllner und Sünder, die nahen sich zu Jesus. Sie spüren etwas von seiner Liebe. Sie spüren etwas davon, dass er sich ihnen zuwendet und nicht abwendet. Ach, da ist so einer, der sieht nicht so sauber aus, den will ich mal lieber jetzt nicht sehen. Oder da ist einer, der stinkt ja so fürchterlich. Dem gehe ich lieber aus dem Weg. Ich kenne das auch, dieses menschliche Gefühl. Aber Jesus ist uns da ein anderes Vorbild. Und er sagt es uns auch, wer mir nachfolgen will, der tue das, was ich tue. Der kümmere sich um die, die am Rande stehen. Und rümpfe nicht die Nase über die. Die Sünder kommen, die Ausgestoßenen, die Verachteten. Und ich frage mich, wie würden wir als Gemeinde reagieren, wenn plötzlich so 10, 15 Leute vor der Tür stehen, die uns unangenehm sind. Mein Vater war von Haus aus Gemeinschaftsmann aus Überzeugung. Es hat er oft erzählt, da kam dann ein Bruder und er hat gesagt, liebe Leute, bei euch ist es so familiär, ihr seid so gut, den Glauben spürt man euch ab, aber eins fehlt euch. Ja, was denn? Na, ihr müsst auf euren Glauben getauft werden. Ach, hat unser Vater gesagt, du Spinner, das interessiert mich doch nicht. Ich bin getauft und damit ist der Fall erledigt. Dann kam der Krieg, dann kam die Vertreibung. Und unser Vater, aufgrund seiner Krankheit, kam er nicht lange in Gefangenschaft, sondern kam schon im Oktober 1945 nach Haus. Er hat uns dann auch sehr bald gefunden, sodass wir schon im Oktober wieder den Vater in unserer Nähe hatten. Das Erste, was er macht, wo ist die Gemeinschaft? Da will ich hingehen. Ich bin ja Gemeinschaftler. Er geht in die Gemeinschaft, setzt sich an die Kante hin. Zwei Stühle weiter sitzt eine Dame, die steht auf und geht drei Schritte weiter. Da sagt er, jetzt habe ich gedacht, ich komme nach Hause. Aber die wollen mich nicht. Wäre uns das so fremd? Zu Jesus dürfen sie so kommen, wie sie sind. Egal welche Hautfarbe, egal welchen gesellschaftlichen Stand, egal ob angesehene Leute oder nicht so angesehene Leute, zu Jesus darf jeder kommen. Und die anderen, die ärgern sich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen. So richtiger Dorfklatsch, könnte man heute sagen. Was bildet dieser sich ein? Er spricht immer so, als wäre er etwas Besonderes. Er tut immer so, als hätte er außergewöhnliche Kraft, als wäre er von Gott kommen. Und mit denen hat er Gemeinschaft? Das kann nicht sein. So ist die Sachlage und Jesus schweigt dazu nicht. Und er sagt zu denen, die da murren, ein Gleichnis. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ein Hirte war nicht unbedingt auch Besitzer der Herde. Es gab Leute, die auch eine eigene Herde hatten und die selbst hüteten. Aber meistens waren Hirten Angestellte im Vertrag. Und der Hirte war für jedes einzelne Schaf verantwortlich. Wenn eins umgekommen ist, wenn eins weggelaufen ist, wenn irgendein wildes Tier ein Schaf geholt hat, musste er dafür bezahlen. Ersatz leisten. Und darum ist das auch einleuchtend, dass er die große Herde allein lässt und um von sich selbst Schaden abzuwenden, hingeht und das Verlorene, das Verirrte sucht. Er sucht und er findet zum Schluss. Aber bemerkenswert ist für mich noch dieser eine Satz, den Jesus sagt, er lässt die 99 in der Wüste. Nicht im Stall, nicht in Sicherheit, sondern die passen schon auf sich selber auf. die große Herde, 99 Stück. Aber mir kommt es auf das eine, auf das Verlorene, auf das Verirrte an. Das muss doch wieder zurück zur Herde. Und er sucht. Ich habe es schon mal in einem Gespräch gesagt. Was hilft es einem Schaf? Und damit meine ich jetzt im übertragenen Sinn, einem Menschen, der sich von Christus entfernt hat, der auf Abwege geraten ist und der spürt, Christus lässt mich nicht los, er sucht mich. Ich aber will mich nicht finden lassen. Ich habe eine Entscheidung getroffen und an dieser Entscheidung will ich jetzt festhalten. Lass doch den Alten suchen, wie er will. Wie kann einem solchen Schaf geholfen werden? Bei allem Suchen, bei aller Liebe, die Jesus aufwendet, ist auch der Mensch immer wieder gefordert, sich auch finden zu lassen. Wer sich nicht finden lassen will, wer sich ganz bewusst gegen das Suchen stellt, dem ist dann nicht zu helfen. Aber Jesus erzählt hier eine Erfolgsgeschichte. Er findet das Schaf. Und ich kann mich noch so gut erinnern, in der Kinderstunde, als wir noch Kinder waren, als Sonntagsschule hieß es noch, und die Geschichte erzählt wurde, da wurde uns dann so das Bild dargestellt, wie das Schäfchen so am Abhang runtergerutscht ist, im Dornbusch war, blutete, verwundet war. Dieses arme Schäfchen konnte nur noch jammern und so kenne ich diese Geschichte aus Kindertagen. Und wie war es dann froh, wenn es aus diesem Dornengebüsch, aus den ganzen Zwängen herausgelöst wurde und der Hirte hat es dann auf seinen Arm genommen. Zur damaligen Zeit haben wir noch auch ein Lied gesungen. Ich denke mal, unsere alten Geschwister kennen das noch. 99 der Schafe lagen schon und so weiter und so fort. In der dritten Strophe heißt es doch keiner dort oben wusste es je, in welch tiefe Schlucht er ging, noch wie bitter und schwer war das Todesweh, das den Hirten für uns umfing. In der Wüste, wo sonst kein Retter war, da fand er sein Schaf verschmachtet gar. Ich denke mal, früher haben wir es noch gesungen. Ja, keiner von den 99, die Jesus hier den Vorwurf machen, von denen da oben in der oberen Schicht, hat eine Ahnung davon, wie schwer der Weg ist, den der Hirte geht. Keiner, der noch nie Schmerzen gehabt hat, kann mit einem mitfühlen, der Schmerzen hat. Er kann zwar sagen, ich verstehe das, aber mitfühlen kann man das nicht, wenn man es nicht erlebt hat. Keiner, der wirklich Traurigkeit erlebt hat, kann einem Trauernden Trost geben, weil das immer von einer Ebene kommt, ja, ich möchte dich ja trösten, ich möchte dir, aber ich habe dasselbe noch nie erlebt, ich weiß nicht, was das heißt. Und so ist es eben, keiner, der den Weg Jesu nachvollzieht, keiner, der mit ihm geht, der auch das Kreuz trägt, kann empfinden, was der Hirte empfindet. Ich bilde mir nicht ein, das nachzuempfinden, was Jesus getan hat. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es doch manchmal traurig macht und deprimierend ist, wenn Gottes Wort gesagt wird, wenn man sich um einen Menschen bemüht, ihm mit Liebe entgegenzukommen und man bekommt nur die kalte Schulter gezeigt. Der so etwas nicht erlebt hat, kann das auch nicht nachvollziehen. Aber wer es schon miterlebt hat, der weiß, was es bedeutet, wenn man einem Menschen etwas Gutes anbietet und das aus voller Überzeugung Gutes anbietet. Und es wird einfach so weggewischt. Lass mich doch damit in Ruhe. Keiner weiß, welchen Weg Jesus gegangen ist. Keiner weiß, wie bitter und schwer dieser Weg war und wie groß die Todesschmerzen Jesu waren. Das hat er alles auf sich genommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und Jesus spricht dann so von der Freude, die der Hirte empfängt oder empfindet, wenn er sein Schaf gefunden hat, wenn er es lebend in die Arme nehmen kann. Und wenn das Schaf in seinen Armen zur Ruhe kommt. Wir hatten ja zu Hause auch so allerhand Tiere, als wir noch Kinder waren. Und ich weiß auch, wie verängstigt die Viecher sind und sein können. Und ich weiß, wie sie auch unter Fürsorge, unter guten Worten wieder zur Ruhe kommen. Ich hatte einmal eine schwere Aufgabe, konnte ich damals kaum verstehen. Wir hatten eine Kuh, die hat natürlich auch gekalbt. Das Kalb sollte dann geschlachtet werden, weil es ein Bullenkalb war. Und unser Vater sagte, du bringst das Vieh, das Tier zum Schlachthof. Früher gab es noch keine Hausschlachtung in der damaligen Zeit. Und ich bin mit dem Kalb losgezogen. Das war so, naja, so 4, 5 Monate alt, ich weiß nicht mehr genau, aber knappes halbes Jahr. Und als wir zum Schlachthof kamen, da schmiegte es sich so bei mir an. Kam es so ganz dicht an mich ran. Und da war der Schlachter, alle Viere von sich gestreckt, wollte nicht mitgehen. Und als ich das Seil genommen habe, da ist mir das Vieh, entschuldigt mal den Ausdruck jetzt, dieses Kalb, ganz getreu hinterhergegangen bis zur Schlachtbank. Ich weiß, wenn ein Tier in Ängsten ist und dann plötzlich das Gefühl hat, hier bin ich geborgen, hat ihm in dem Fall nichts genützt. Aber schon diese Erfahrung hat mich gelehrt, wie auch Tiere empfinden, wenn sie Zuwendung bekommen. Und so stelle ich mir vor, wie sich auch das Schaf in den Armen des Hirten beruhigt. Eben noch in Todesängsten, eben noch in Todesgefahr. Und jetzt hat es der Hirte und trägt es auf seiner Schulter heim. Und wenn er nach Hause kommt, dann stellt er sich nicht so in die Ecke, noch scharf zu der Herde. Nein. Er zeigt es, seht, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Freut euch doch mit mir. Solche Leute wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, Was geht uns dieser Sünde an? Was geht uns dieses Schaf an? Aber Jesus ruft seine Mitbürger auf, freut euch doch. Und wenn ihr euch nicht freuen könnt, sagt Jesus, dann ist aber Freude im Himmel. Bei Gott, dem Vater. Bei den Engeln im Himmel. Die feiern ein Fest. Die feiern ein Fest für einen Sünder, der Buße tut. Es müssen nicht unbedingt gleich 10 und 20 oder wie zu Pfingsten 3000 sein. Nein, jeder einzelne Mensch, der sich von Gott retten lässt, der die Gnade, die Jesus uns erkauft hat, annimmt, löst im Himmel ein Freudenfest auf. Und Jesus sagt, die Freude ist viel größer als über die 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Wenn man das jetzt hier so interpretieren würde und sagen, na, die haben es auch nicht nötig, die sind ja alle gut genug, sind ja alles Gutmenschen, sie brauchen keine Buße, sie brauchen keine Rettung, dann ist das Unsinn. Diese Interpretation kann es nicht geben. Die Bibel sagt uns, sie sind allemal Sünder. Jeder Mensch braucht Rettung. Und diese Rettung wird von Jesus angeboten. Jesus müht sich um jeden einzelnen Menschen. Wenn es hier heißt, die Buße nicht bedürfen, dann heißt das, es ist eine Selbsteinschätzung. Ich brauche mich nicht umkehren. Ich habe es an dieser Stelle schon zigmal gesagt und ich sage es immer wieder gern. Ehe ich mich wirklich für Christus entschieden habe, ich bin ja in einer Gemeinde groß geworden, habe ich immer gesagt, guck mal den da an, guck mal die da an, was die da alles machen. So gut bin ich allemal. Ich brauche mich doch nicht bekehren. Mit denen kann ich immer mithalten. Ich kenne diese Situation. Ich brauche keine Buße. Doch. Wenn es uns und als es mir klar wurde, dass ich bei all meiner positiven Einschätzung als Gutmensch vor Gott nicht bestehen kann und dann gesagt habe, ja, Herr, ich will dir folgen, will deinen Weg gehen. Da habe ich selbst eine Freude erlebt, die ich vorher nicht kannte, in meiner Überheblichkeit. Kennt man keine Freude in dem Sinn? Ich habe aber auch mitbekommen, wie sich meine Eltern und auch die Gemeinde mitgefreut haben. Und was im Himmel losgegangen ist, das kann ich mir nur vorstellen, das weiß ich noch nicht. Das werden wir einmal erfahren, wenn wir da sind. Aber wir brauchen alle die Umkehr zur Buße und diese Einladung gilt uns. Solange Jesus uns hier die Gnadenzeit gibt, ist er auf der Suche nach den Verlorenen, um sie von der ewigen Verdammnis zu retten. Bist du dir deiner Rettung sicher? Amen.